안 돼요.
Let's go. Und damit herzlich willkommen diese Woche bei unserem allwöchentlichen Degenerate Stammtisch. Andreas, an welchem Tag?
Degenerate Donnerstag.
Ja, um 4 Uhr morgens oder so in die Richtung, ne? Ja. Andreas, ich habe dir mal deine Pickup-Line geklaut hier. Ich hoffe, du kannst damit leben.
Vielleicht. Naja, ich hatte eine Hausaufgabe, die heißt emotionaler Zusammenbruch und Hoffnung verlieren.
Ja. Nee, Hoffnung habe ich verloren.
Die du dir selbst gegeben hast, Andreas?
Vielleicht. Also das ist eine Hausaufgabe, die ich mir selber gegeben habe. Und dazu habe ich jetzt halt mal so ein Zitat hier zusammengestellt. Warum tut es das hier als Bild? Ne, darstellen, das ist mir jetzt als sowas von egal. Aber wenn man dann das Bild ist kaputt. Wollt ihr mich verarschen? Warum ist das Bild kaputt? Dann mache ich das anders, dann funktioniert das so. Jetzt hat lädst es hoch. Das ist ein Bild, das ich zusammengestellt habe. Da ist sogar unten mein Name da und 2025. Und zwar, nur weil ich stark genug bin, um Schmerzen zu ertragen, heißt das nicht, dass ich sie auch verdiene. Nur weil ich lächle, während es in mir tobt, heißt das nicht, dass alles gut ist. Und nur weil ich schweige, wenn es wehtut, heißt das nicht, dass mein Herz nicht schreit. Nur weil ich falle und wieder aufstehe, heißt das nicht, dass ich unverwundbar bin. Nur weil ich für andere da bin, heißt das nicht, dass ich nichts brauche. Und nur weil ich loslasse, heißt das nicht, dass es mir auch leicht fällt.
Andreas,
hier ist ein Philosoph verloren gegangen, ehrlich.
Oder einer, der ChatGPT verwendet.
Ja, oder das.
Nee,
ChatGPT ist ein Philosoph verloren gegangen.
Das von mir, der Text ist von mir selber. Das Bild habe ich durch ChatGPT dann erstellen lassen. Das stimmt.
Ja, das hättest du aber auch selber aufnehmen können. Das wäre kein Thema gewesen.
Ja, aber wie sollst du jetzt einem Menschen erklären, dass du eine fröhliche Persönlichkeit hast, aber eine traurige Seele? Ja, wie? Ja. Sagt mir das einer.
Ja, nicht durch so einen Text, würde ich mal sagen.
Ja.
Zum Beispiel, es gibt Anzeichen. Du bist glücklich, aber immer nur mit Alkohol.
Weißt du, Andreas?
Alkohol ist keine Lösung.
Außer auf dem Festival.
Reiß dich mal zusammen. Beim Alkohol.
Ja, da wir jetzt schon hier sind und ich auf Social Media schon lange nichts mehr hochgeladen habe, tue ich dieses Bild einfach hochladen. Das ist mir sowas von egal. Also alle, die nicht Social Media anschauen, seid selber schuld. Schaut vorbei.
Ja. Und wisst ihr auch, wer selber schuld ist?
Andreas?
Andreas, weißt du es?
Wer selber schuld ist? Ich. Weil ich jetzt irgendwie ein random Anime der Woche mache, weil ich laut dir Rascal Does Not Dream of Santa Claus schaue?
Ja, aber wer ist noch schuld? Selber schuld.
Wir stehen alle auf dem Schlauch.
Hab ich das auch gesehen, was du jetzt willst?
Netflix.
Ach so.
Netflix. So.
Die sind selber schuld. Jetzt kommt erstmal der
Metal Breakdown. Kaoru Marin.
Irgendwann September kommt die ganze Staffel dann einfach raus. Also nächste Wochenende. Ja, kommt dann die ganze Staffel raus. Also nächste Woche kurzer Flug nach Malaysia. Hoffentlich.
Mhm.
Und dann es kommt jetzt eine Woche. Also Netflix denkt sich auch so, ja, wir holen uns das greatest shit of all time. 8,91er Bewertung schon auf MyAnimeList. Und bauen es einfach nicht raus. So. Ja. Kann man natürlich auch machen.
Ja, Netflix.
Ja. Und deswegen habe ich jetzt andere Sachen. Aber vielleicht kommt es nächste Woche auch noch. Wenn ich in Malaysia war.
Deswegen musstest du gleich 3 neue Anime noch mit einfügen, um das einfach zu kompensieren.
2.
Naja. Okay. Genau, zeig mal, wie schnell du durchkommst.
Mit der Simulcast Season. Also, fangen wir direkt an mit Lord of Mysteries. Ed Lorenz erstmal. Also
immer noch chinesisch.
Ich sag mal, es ist ein ertragbareres Chinesisch. Aber es, also die ersten drei Folgen waren schon sehr crazy. Also die erste Folge checkt man wirklich nicht. Also es geht erstmal darum, dass es halt so in der Welt gibt so göttliche Kräfte, die man mit Elixieren erlangen kann. Das nennt sich der Pfad zur Göttlichkeit und die Leute, die so Fähigkeiten haben, die werden Jenseiter genannt. Und dann wurde der Klein, heißt er, wurde geisekeit, irgendwie ist er mit dem Flugzeug geflogen, ist er irgendwie runtergefallen, aber er ist anscheinend an Überarbeitung gestorben oder so irgendwie. Und er wurde dann als Klein Moretti wiedergeboren. Und anscheinend hatte irgendwie jemanden umgebracht oder wollte sich selbst umbringen. Der hat dann so eine Schusswunde am Kopf gehabt. Und ja, der hat eine kleine Schwester, die heißt Melissa. Und ja, was man die ganze Zeit im Anime sieht, also die Animation ist ja schon geistesgestört. Der ganze Hintergrund, das war jetzt so ein altes Mittelalter-Städtchen quasi. Das war so detailliert alles, das war schon krass animiert. Und genau, und der wurde dann irgendwie verfolgt und dann war er bei so einer Wahrsagerin. Und der wollte dann von ihr, oder sie sollte ihm dann gratis was wahrsagen. Und der hat dann gesagt, die soll ihm die Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft voraussagen. Und in der Gegenwart war er dann der Narr. Also sie hat so mit so Tarot-Karten ihm das vorhergesagt und da war er dann der Narr. Und dann wollte er mit einem Ritual, wollte er sich wieder reinkarnaten. Und dann ist er irgendwie zu einem Gott geworden oder so. Dann ist er in so eine Zwischenwelt, ins Jenseits irgendwie gekommen. Und hat er dann so seine eigene Sphärenentfaltung gefühlt gemacht. Und dann hat er so eine Mom. Naja, der war dann irgendwie so. Und dann konnte er halt diesen Raum so selbst regieren oder halt so halt die Sachen, die gestalten da. Und er hat dann so einen Mann und eine Frau hergerufen. Und der ist jetzt so quasi Gott. Und die haben sich dann so, der hat sich dann auch als der Narr vorgestellt. Der hat dann mit den beiden geredet, die haben sich halt ein bisschen unterhalten und die haben sich dann irgendwie auf so Treffen hat er dann das Treffen aufgelöst und die haben gesagt, die treffen sich jetzt immer montags irgendwie oder so. Dann war die Polizei bei ihm und weil seine Freunde ja eben gestorben sind und er ja eigentlich auch und er ist dann eben vor der Polizei geflohen, aber das waren Jenseiter und die haben ihn dann verfolgt und haben ihn dann auch eingefangen und dieser Dune Smith, der hat dann irgendwas gemacht, dass er in irgendeiner Traumwelt wieder war und ist dann wieder in seinem Zimmer aufgewacht. Und dann habe ich wirklich gar nichts mehr gecheckt. Also habe ich eigentlich schon irgendwie gar nichts mehr gecheckt die ganze Zeit. Und dann wurde ihm angeboten, dass er sich eben denen anschließt. Und ja, habe ich dann jetzt auch nicht so gecheckt. Animation krass. Chinesisch war okay.
Sorry, undurchsichtig.
Ja, ich würde weil Animation so krass war, würde ich der Folge jetzt eine 9 von 10 geben, eigentlich so. Und war aber auch cool so, ja, war schon gut. Dann. Was habe ich da geschrieben? Also, der ist dann hießen Nachtfalken und denen ist er dann beigetreten. Das war dann die nächste Folge. Und genau, dann ist er denen beigetreten. Dann ist er in dieses Hauptquartier von denen gekommen und da sollte er sich so einen Trank auswählen. Und der hatte zur Möglichkeit, da hatte er den Trank Schlaflos, Leichensammler, Geheimnisspäher oder Seher. Und der hat dann, also dieser Kaiser Rosell, der auch da, der bekannte Kaiser von denen, der so krass war, das war auch ein geisekalter Dude. Und der hat dann so chinesische Tagebücher hinterlassen und das konnte halt niemand lesen, aber er konnte es lesen. Und dann stand in dem Tagebuch drin, dass er den Seher wählen soll, weil der krass ist. Und dann hat er eben den Seher ausgewählt. Und genau, dann hat er diese Fähigkeit bekommen. Und dann konnte er zum Beispiel, da wurde so ein Kind entführt. Und dann konnte er halt einfach so auf Kilometer, konnte er dann einfach so rausfinden, wo das Kind ist. Und hat dann so einen Stab gehabt, der quasi wie so eine Route funktioniert hat. Und das hat dann immer so die Richtung angezeigt. Diese Entführer wurden dann so in so Zombies oder außer Kontrolle geratene Jenseiter. Das haben die sich dann verwandelt. Und dann war kurz Sphärenentfaltung. Der hat so einen Kameraden gehabt, der hat dann einfach die Sphärenentfaltung Rosengarten gemacht, gefühlt. Der hat dann da war einfach so ein Rosengarten dann und dann hat er die kaputt gemacht. Und dann in diesem Haus gab es auch so einen Hinweis zu diesem Buch der Antigonus. Das war dieses. Ja, das war, der hat am Anfang so ein Notizbuch gehabt und die hängen irgendwie alle zusammen. Keine Ahnung, habe ich jetzt auch so ganz gecheckt, wer das eigentlich sind. Aber das ist anscheinend so eine Familie, die irgendwie wichtig ist in der Story. Und der Kleine hat dann jetzt irgendwie Money halt durch diesen Job und die haben jetzt so ein Haus gemietet oder gekauft Und er hat, lebt da jetzt eben mit der Melissa und mit Benson, das ist sein kleiner Bruder. Ja, die Folge war gut. Die war besser, fand ich jetzt erst. Deswegen 9,5 von 10. Man hat mehr gecheckt und die Animation ist natürlich immer noch geistesgestört. Dann Lord of Mysteries Episode 3. Also Klein kann halt irgendwelche Standorte von Leuten finden. Zum Beispiel hat er diesen Standort von diesem Biber irgendwie dann gesucht und ja, der ist halt ein krasser Dude. Und dann sind, weil das so wichtig war, weil es um dieses Notizbuch ging, was irgendwie so besonders ist, sind auch die ganzen krassen Dudes, die ganzen krassen Jenseiter sind dann gespawnt und die haben dann so eine Mission, an dieser Mission teilgenommen. Und die haben dann das Artefakt 2049 wurde dann mitverwendet. Das war so eine Holzklauenpuppe und die konnte irgendwie so Leute übernehmen oder kontrollieren. Und die hat dann Klein für einen kurzen Moment kontrolliert und die mussten dann immer ihren Arm und so hoch und runter bewegen, damit jemand sieht, wenn das nicht mehr bewegt wird, dass er dann kontrolliert wird und dass sie dann eingreifen konnten. Das sah ein bisschen weird aus und ja. Dann wollten die eben diesen Biber suchen und sind dann zu irgendeinem Haus gegangen und da haben die dann wieder gegen so einen Untoten gekämpft. Und in diesem Untoten drin war so ein Notizbuch und es hat dann der Kleinen eben gefunden und dann hat der Biber, beziehungsweise der Clown hat sie dann angegriffen. Das war schon ein geisteskranker Fight, muss ich sagen. Genau, das Artefakt hat dann alle aber zu Marionetten gemacht und kontrolliert, aber dann hat Klein einfach erstmal den Move gemacht und ist in seine Sphärenentfaltung gegangen, also in seine Jenseitswelt und ist einfach wieder zurückgegangen und war dann nicht mehr kontrolliert und dann hat er diesen Clown gefightet, hat ihn besiegt. Und ihm gesagt, dass es der hat ihm dann was über den Pfad der Wahrsager, des Wahrsagens, also des Sehens, was er ja hat, den Pfad Clown hat er ihm was erzählt. Und da irgendwie fällt auch dieses Wort Hornakiss immer wieder. Ich weiß auch nicht, was das heißt. Ja. Genau. Und dann am Ende war der noch bei so einem Dozenten von ihm. Ehemaligen, weil der Geschichte studiert hat und der ist auch ein Jenseiter. Ja, die Folge war schon krass. Da würde ich tatsächlich sogar eine 10 von 10 geben. Ja. Das war's dann. Andreas, war das okay für 3 Folgen?
Nee. Das waren jetzt 8 Minuten.
Ja. Für 3 Folgen.
Ist in Ordnung.
Ist okay, oder?
Ist in Ordnung.
Okay.
Andreas zeigt uns ja dann, wie man es richtig macht, später bei seinem Random Anime der Woche.
Ja, das
soll ist 12 Folgen in 2 Minuten.
Oder wollt ihr was machen? Also ich würde jetzt weitermachen. Um das jetzt halt einfach aus dem Weg zu räumen, Rente Girlfriend Episode 1 dieser Season 4, 10 von 10.
Was?
Achso. Ich habe erst gedacht 4 von 10.
Ich hätte auch gedacht, Staffel 4, das ist echt geisteskrank.
Ja?
Ja, Andreas, gönnt dir.
Gönnt dir.
Weiter. So, und dann könnte ich eigentlich noch den anderen raushauen, das ist Bunny Girl Senpai. Mich hat es jetzt ein bisschen geschockt, das war für mich ein Zeitsprung, die waren eigentlich noch in der Oberstufe und jetzt sind sie im Studium. Das war so ein Zeitsprung. Der ist ein bisschen unbekannt gewesen. Aber egal. Es hat jetzt damit begonnen, irgendwie, dass die in der Uni sind. Sieht man, die haben keine richtige Uniform mehr. Und es gab eine Immatrikulationsfeier, wo Sakuta so ein Mädchen kennengelernt hat, die Mito heißt. Die ist genauso wie er, hat kein Handy. Und irgendwie wurden die Freunde, keine Ahnung, so in dem Sinne. Und dann gab es irgendwie noch das Drama vom Pubertätssyndrom von diesem einen Mädchen aus dieser Band Sweet Bullet, wo dann die gemerkt haben, oder zumindest die Freundin oder jetzt Freundin von der Schwester von dem, Sakuta, die Nodoka, die ist ja mit der Band in dieser Band Sweet Bullet und da ist die Utsuki auch in der Band und irgendwie haben sie die auch nicht mehr erkannt und das hat irgendwie, haben sie geschlossen, das ist eventuell das Pubertätssyndrom. Als ob die Charakter oder Personen getauscht hätte, wie damals Mai mit ihrer Schwester. Hm. Und ja, das neben das gibt's auch irgendwie so eine neue Sängerin, Kirishima Toko heißt die, die ist eigentlich nur in dieser Timeline existiert, weil irgendwie dieses ganze Geschehnisse mit diesem kleinen Mädchen Shoko passiert ist. Zuvor gab's die nicht, jetzt gibt's die, wer ist es? Keiner kennt die. Und das war die Episode mit diesen drei Themen. Und wo ist mein Katare Naine Murenai Todori Meirai? Das war nicht da.
Sollte das doch kommen. Ja, okay, sag.
Episode 9 von 9,5 von 10.
Also ich gebe der Episode eine 8,5 von 10, weil die schon sehr unkreativ sind. Weil es einfach der allergleiche Move war wie bei Mai, mit dieser Santa Claus-Typin da.
Ja, diese Santa Claus-Typen.
Das weiß ich noch nicht.
Diese Santa Claus-Typen hat man sogar zweimal gesehen.
Ja, aber wie sie gespawnt sind, die sind schon sehr unkritisch. Das war beides mal in der Bibliothek, beides ja, mal sieht man sie
das
nicht.
Wollten sie das aber war auch, der allergleiche Move. Das wollten sie aber auch sicherlich, um so ein bisschen ja, den Bezug zur alten ersten Season herzustellen. Dann, das war schon klar, dass die auf der Uni sind. Das ist im Trailer gesagt worden, das ist auch im Teaser gesagt worden. Auch in der Beschreibung des Animes steht es drin. Also Andreas, du hast dir wohl nichts dazu angeguckt im Vornherein. Deswegen war es für dich vielleicht ein Flash.
Nur so gesagt.
Ja.
Naja, nee, diese Santa Claus, das weiß ich natürlich, aber das ist jetzt nicht der Hauptstrang von dem ersten Arc. Weil der erste Arc, soweit ich weiß, ist jetzt der Rascal Does Not Dream of a Lost Singer. Dann kommt noch einer und dann kommt erst der Santa Claus Arc. Also diese Season wird in diesen drei Arcs verteilt sein. Ich schätze mal vier Episoden.
Ja, also ich muss sagen, in der ersten Staffel war ja zumindest so ein bisschen klar, hat sich das so ein bisschen entwickelt, ne? Und Mai war ja dann auch wieder sichtbar, so in dem Moment. Diese Episode habe ich nicht wirklich verstanden. Also ich, keine Ahnung, der hatte die ganzen weirden, komischen Encounter für 2 Minuten mit irgendwelchen random Mädels. Und dann, ja, weiß ich nicht. Und dann halt dieses Pubertätssyndrom-Geschichte, die so, ja, keine Ahnung. Also ich glaube, diese Episode macht erst Sinn, wenn man die zweite und dritte Episode geguckt hat. Deswegen gibt's von mir auch, also da ich ja, will ja nicht ganz schlecht bewerten, aber deswegen gibt's diese Woche nur eine 8 von 10.
Und immer noch keine Kussszene. Ich hätte gedacht, an der Tür da wenigstens mal. Hammer. Die sind seit Folge 2 zusammen. Was ist mit denen?
Ja, und um hier noch zum Ende ein Zitat aus dieser Episode zu bringen. Mädchen sind echt unheimlich.
Ja. Sehr gut. Kein russisches Wort der Woche. Das ja, Zitat der Woche.
Wir haben ja kein Alja Season 2 noch. Das kommt, denke ich, erst ins Winter 26?
Schaust du dir das dann? Achso, wie mache ich dann? Okay, weiter. Ja.
Okay.
Also, wie geht's weiter?
Also, ich kann jetzt alles, was ich habe, fertig machen.
Oh. Ich kann auch alles, was ich habe, fertig machen.
Nee, dann hau ich jetzt erstmal die To Be Hero X Folge raus. Und dann könnt ihr euch weiter streiten.
Ja, macht es
nur uns. To Be Hero X, Episode 14. Ja. Wir sind ja in der letzten Episode hängen geblieben, dass DJ Disco das Labor angegriffen hat und oh Wunder, oh Wunder, er macht das immer noch. im Nachhinein stellt sich dann heraus, dass durch diesen Angriff tatsächlich die Substanz Furcht freigesetzt wird, die ja quasi das erste Mal hier mit Cyan aufgetaucht ist. Und diese Laborassistentin Nono macht dann quasi so einen Alleingang und möchte ja diesen DJ Disco quasi aufhalten, weil sie denkt, das ist halt der perverse Spanner, ne, der sie da ständig verfolgt. Und die ist halt absolut besoffen, wie auch immer die das geschafft haben. Gefühlt hat die doch nur ein Bier getrunken. Er macht dann entsprechend ihren Move da und zieht da alleine los, um den halt fertig zu machen. Oder entgegenzutreten, sagen wir so. Der DJ Disco kontrolliert währenddessen quasi die ganzen Angestellten durch ja seine Sounds, die er da raushaut. Ne? Also so ein bisschen Mind-Control-Ding. Und Loli muss quasi diese Zombies jetzt bekämpfen oder diese kontrollierten Mitarbeiter. Und am Ende kämpft sie dann auch direkt gegen DJ Disco. Und erst wird sie quasi so ein bisschen vermöbelt. Ne? Sie hatte dann ihren neu entwickelten Kampfanzug an. Aber dann bekommt sie so einen Baseballschläger, nachdem Nono nüchtern wird und einen Geistesblitz hat und hier so Fähigkeiten aktiviert von dem Anzug. Und und dann kommt da halt so ein fliegender Baseballschläger an und mit dem macht sie dann entsprechend DJ Disco halt platt. Dabei wird er aber dann in diesen Furchtbehälter eben geschleudert, wodurch dann eben die Furchtsubstanz entsprechend austritt und DJ Disco so unfreiwillig davon eingenommen wird, denn der hat gar keinen Plan, was das ist überhaupt. Lolis Anzug ist wohl aus Material, das von einem, was sie so casual gedroppt haben, von einem außerirdischen Raumschiff stammt. Ne? So das Normalste der Welt, dass man so ein außerirdisches Raumschiff auf der Erde abstürzt. Ne? Naja, ist halt so, ne? Und dieses Material kann wohl oder sowohl diese Furchtsubstanz quasi abwehren, aber auch die Vertrauenskräfte so gesehen negieren. Ne? Also ist quasi gegen diese beiden Kräfte, die sich ja bedingen, so gesehen als Schutzanzug fähig. Und damit kann ich mir vorstellen, dass Loli so gesehen die einzige Heldin ist, die gar keinen Vertrauenswert braucht, um gegen entsprechende Helden anzutreten, weil sie halt nun mal diesen Anzug aus dem Material hat. Na? Naja, und irgendwie wird dann noch so ein neuer Bösewicht vorgestellt, keine Ahnung, wer das ist, der DJ Disco dann, sagt, dass er quasi noch eine neue oder eine größere Aufgabe zu erfüllen hat. Kein Plan. Aber 9 von 10.
Ja. Ich dir nochmal gegeben. 9 von 10.
Also der Fight war schon ganz cool.
Ja.
So, Basti. Und jetzt bist du wieder dran.
Also, dann machen wir als nächstes Betrothed, keine Ahnung, wie man das ausspricht, to my brother's ex, to my sister's ex, genau. Weil Kaoru wann nicht sicher kommt, mache ich jetzt das auch noch, genau. Und ich finde solche Storys eigentlich immer gut, wo irgendwie eine benachteiligt wird in irgendeiner Familie und dann so quasi so die Rache bekommt. Und sie ist sozusagen das Dienstmädchen, also Marie von ihrer Familie, obwohl sie eigentlich einfach die Tochter ist. Und sie hätte gedacht, die hat einen Geburtstag und sie hätte gedacht, die feiern eine Geburtstagsparty. Aber eigentlich war es nur für ihre Schwester, um irgendwelche potenziellen Heiratskandidaten zu finden. Ne? Und dann kam Kyros, das war so ein Baron von irgendwas, genau. Und der hat sie dann getroffen im Garten und die haben sich super verstanden. Und er hatte gesagt, sie wäre schön. Und diese Schwester Anastasia, die quasi diese Schwester, die ist eigentlich gar nicht so fies zu ihr, die ist eigentlich relativ nett. Und die ist dann bei einem Unfall gestorben. Und dann sollte sie für sie den Platz einnehmen, weil die mit ihm vermählt werden musste, mit diesem Kyros oder sollte. Und also diesem Graf Granat. Und der dachte aber, dass Marie Anastasia ist, also der wollte auch sie eigentlich heiraten. Und die wird da in diesem Schloss von dem oder in diesem Anwesen wird sie dann das erste Mal so respektiert. Und die hat dann so eine Schönheits-OP oder so eine Schönheits-Glow-Up bekommen. Nicht OP, aber halt so eine Pediküre, Maniküre, Kopfiküre. Und und dann haben die sich eben so verlobt oder wollten die sich verloben. Und dann hat Marie einfach Nein gesagt.
Bro.
Gut.
Aber er wusste schon, dass sie Marie ist und nicht Anastasia, oder?
Nee, wusste er nicht. Weil sie hat ihr ja nicht den Namen gesagt.
Bro. Bro.
Deswegen wollte sie ist auch reingekommen und er hat so richtig penetrant gesagt, so richtig laut, weil er es noch nicht gesehen hat, hat er gesagt, ich will nicht Marie, ich will nur Anastasia, weil er halt gedacht, das ist sie gewesen. Und dann hat sie, das hat auch erstmal nicht mehr so gut für den Plot. Also die wird er schon ein bisschen noch brauchen, bis er, sag ich mal. Das dann versteht, quasi, dass er sie mag. Also Folge 9 von 10. War eigentlich ein guter Einstieg. Dann mache ich jetzt noch die andere Episode, die ich habe. Secrets of the Silent Witch, Episode 1. Schaue ich auch einfach noch an.
Ja, wollte ich auch gucken, aber nicht erwähnen. Aber ich habe auch nicht geguckt.
Also ich lasse diesen Camping-Anime doch weg, weil ich glaube, der ist nicht so gut für den Podcast, muss ich sagen. Da geht es um die Monika, das ist eine zurückgezogene Hexe. Die ist eine stille, sie wird stille Hexe genannt und ist eine der sieben Weisen, also der sieben krassesten Hexen. Und weil die so schüchtern ist, hat die einfach die spruchlose oder beschwörungslose Magie perfektioniert. Also sie redet einfach gar nicht und zaubert die ganze Zeit. Und und ihre Aufgabe war dann eben der Schutz des zweiten Prinzen. Und weil sie eben so unscheinbar ist und keiner checkt, dass sie die eigentlich krasseste von allen ist, soll sie eben in die Akademie geschmuggelt werden oder sich da einschleichen und ihn dann eben so undercover beschützen. Ja, sie hat immer schon so legendäre Faces drauf, weil sie einfach immer komplett überfordert ist mit Situationen, wenn irgendwelche Leute zu ihr was sagen oder als sie dann die Mission bekommen hat, die pure Verzweiflung, so wie es Andreas sagen würde. Und,
also Bocci Nummer 12.
Ja, genau.
Bocci Nummer 5. Wechsel.
Genau, dann soll die so eine Adoptivschwester von der adeligen Tochter sein, von der Isabel. Also sie soll quasi so tun, als wäre sie so von so einer Tochter und ist irgendwie so eine Art, und die wird dann nur von ihr terrorisiert und sowas. Und die soll dann so den Willen spielen. Und diese adelige Tochter ist Isabel. Die hat nämlich der ihr Königreich oder der ihr. Ihr Reich quasi, hat die gerettet von so einem Drachen. Und deswegen finde ich die sau cool und ja, war schon ein cooler Anime. Ich fand die erste Folge gut und die Wishes waren auch eigentlich echt gut. Deswegen würde ich sagen 9,5 von 10. Ja. Und da habe ich Witchwatch Episode 10. Ja, das war jetzt nicht die beste Folge. Am Anfang ging es einfach um irgendein Anime im Anime. Dann hat sich dann die Gang angeschaut. Ich weiß nicht, was das für einen Sinn hatte. Und danach ging es um die Lehrerin und diese eine Freundin von Nico, die so Zeichnerin ist, weil die Lehrerin war ja so ein Otaku. Und die ist ja so undercover unterwegs. Und die reden dann über den Anime und sie will dann jetzt einen Manga zeichnen, also die Freundin von Nico. Und die hat ihr dann so ein bisschen geholfen. Die Folge war absolut random, deswegen 7 von 10. Ja. Also. Das war's.
Habt ihr nicht noch Anne Shirley?
Ja, da komme ich dann jetzt gleich zu.
So der Lawrence.
Anne Shirley, Episode 14. Wie schon in der Vorschau der letzten Episode dargestellt, verirren sich oder verlaufen sich Ann und Diana im Wald und kommen dann zu einem Anwesen, der Echo Lodge. Und das ist das Anwesen von Miss Lavenda. Und sie war die Verlobte von Mr. Irving, dem Vater von Paul. Und Ann freundet sich quasi mit ihr an und kommt auch sehr häufig zu Besuch, sagen wir mal so. Und irgendwann bringt dann Ann auch Paul mit vorbei, denn sie weiß ja darum, ne, dass das eben entsprechend die Miss Lavenda mit dem Mr. Irving mal ja, verlobt war. Aber die haben sich ja dann quasi gestritten und sind dann, und der Mr. Irving ist dann nach in die USA ausgewandert. Und jetzt bringt Ann eben Paul mit die Miss Lavenda schwelgt so gesehen jetzt in Erinnerung an den Mr. Irving. Und wie es der Zufall wollte, kam dann auch der Mr. Irving tatsächlich aus Amerika zu Besuch und ist dann sogar willens, tatsächlich die Miss Lavenda quasi zu treffen. Und ja, es scheint so, als würde die alte Liebe wieder aufflammen. Und ja, quasi könnte es fast dazu kommen, dass die beiden sich vielleicht jetzt doch noch im Nachhinein ganz am Ende ja, tatsächlich heiraten, so gesehen. Denn es ist ja so, dass die Mutter von Paul quasi schon lange gestorben ist. Und der Paul sagt auch immer, dass ja, die Miss Lavenda quasi das gleiche Lächeln, ne, oder die gleiche Ausstrahlung hat wie seine Mutter. Und ja, bin ich auf jeden Fall gespannt, wie es da weitergeht. Ich fand das eine sehr coole Folge, sehr schön gemacht, deswegen gibt es von mir eine 10 von 10.
Ja, da gebe ich auch immer eine 10 von 10.
So, und dann mache ich auch gleich mit dem letzten Anime von mir für diese Woche weiter, und zwar Gatchakuta, die erste Episode. Ja, starten wir mal rein. Der Protagonist ist Rudo und er lebt in so einer Zweiklassengesellschaft. Quasi den Reichen, die in so einer sehr sauberen Stadt wohnen, und den Armen, die ja vor den Stadtmauern in Slums wohnen. Und er sammelt so gesehen Sachen aus dem Müll, die noch reparierbar sind und die Reichen halt weggeworfen haben, und verkauft die dann entsprechend im reparierten Zustand. Tja, er ist wohl das Kind eines Verbrechers bzw. Mörders und wurde dann auch ausgesetzt, wurde dann aber von einem Mann namens Recto ja, aufgelesen und quasi dann auch aufgezogen. Und dieser Recto scheint ein ganz netter Kerl zu sein. Ne, also die passen eigentlich gut zueinander. Und ja, der Rudo ist auch in ein, ja, Mädchen, sagen wir, verknallt, namens Shiva. Und ja, er schenkt ihr so gesehen so einen Hasen, den er aus dem, so ein Hasenstofftier, das er aus dem Müll gezogen hat, weil die ja wohl ja Augen für hatte, ne? Und ja, das ist so gesehen so ein Punkt, wo die Beziehung von denen theoretisch einen Schritt nach vorne gemacht hat. Und ja, er möchte dann eben seinem Ziehvater Rektor davon erzählen, wie das da voranging. Aber als er dann zu Hause ankommt, findet er quasi einen maskierten Mann, der den Rektor gerade abgestochen hat. Und und dann gibt's so eine, ja, Abschiebungstruppen aus der reichen Stadt, ne, die da patrouillieren in den Slums. Und die ergreifen ihn quasi in der Wohnung, ne, weil dieser maskierte Mann dann flieht. Und ja, diese Polizeistreife quasi, ja, sieht ihn quasi fälschlicherweise als Mörder, ne, und stellt ihn dann eben auch so hin. Und dann wird da kurz ein Prozess gemacht, wie es wohl mit allen Verbrechern da in den Slums passiert. Und zwar werden die dann ganz schnell mal in die sogenannte Hölle geworfen, also in einen riesengroßen Abgrund, wo entsprechend der ganze Müll, der nicht mehr reparierbar ist, ja, hineingekippt wird. Und ja, auch Rudo wird dann quasi in diese Hölle geworfen, und auch Shiva wendet sich quasi von ihm ab. Und ja, damit ist so gesehen alles, was ihn da in den, ja, da oben gehalten hat, ja, für ihn gestorben. Und ja, als er dann eben in den Müllabgrund geworfen wird, überlebt er das tatsächlich, denn das ist so eine Tiefe, so gefühlt 150 Meter oder so. Ja. Aber er hat es halt überlebt, ist da auf irgendeinem Müllberg gelandet, ja, und sieht sich jetzt einem riesen Monster quasi gegenüber, das so mit Zähnen aus Stahlträgern und so einem Kram, naja, gerade unterwegs ist, ihn zu verspeisen. Bin ich auf jeden Fall gespannt, wie es da in der zweiten Episode weitergeht. Ich fand's ganz cool. Der Soundtrack ist so, ne, Metal, Hardrock mäßig. Und das Setting hat mich doch sehr an Arcane erinnert. Da gibt's ja auch so eine Oberstadt mit den Reichen und die Unterstadt mit den Armen, ne, und diese Zweiklassengesellschaft, die so aufeinanderprallt. Also, mir hat diese erste Episode extrem gut gefallen, war ein super Einstieg. Ich fand auch die Animation ziemlich cool gemacht. Auch wenn jetzt keine Fight-Szene und so weiter war, ne? Aber so wie das Charakterdesign war und so weiter. Deswegen gibt's von mir für die erste Episode eine 10 von 10.
9,5 von 10.
Hater.
Ja. Muss auch mal sein.
Gut, ich ratter jetzt einfach meins runter. Hat jemand von meinen irgendwas noch gesehen?
Nee.
Okay. Nee, ich habe nur Bunny Girls Senpai Dings geguckt.
Ja. Dann beginne ich mit Detective These Days Are Crazy. Was ist denn das? Es geht um so ein Detektei von irgend so einem Typen, der in die Jahre gekommen ist. Heißt, er hat Gelenkschmerzen, Rückenschmerzen, whatever, hat keine Ahnung, was ein Handy ist und ist Detektiv. Und da kommt jetzt halt in sein Leben so eine Oberschülerin, die sich so irgendwie von vor 20 Jahren ein Praktikumsplakat irgendwie gefunden hat und sagt, ja geil, ich werde Detektivin und ist jetzt bei dem. Und er mag die nicht so sehr, aber da sie dann bei dem Auftrag, den er jetzt bekommen hat, dabei war und sich bewiesen hat, dass sie eigentlich nicht so schlecht ist, ist sie dabei. Und zwar war das so ein Auftrag, wo er jemanden beschatten musste, ob diese Person eine Affäre hatte. Und das konnte er kaum offensichtlicher machen. Und sie hat ihn dann irgendwie gerettet, dass er nicht aufgeflogen ist. Das war der erste Fall. Der zweite Fall war, dass die gemeinsam eine Katze finden mussten, die verloren gegangen ist als Detektiv, okay. Haben die falsche gefunden. Die richtige haben sie bis heute nicht gefunden. Der dritte Fall war, dass sie ein Insektennest als Detektiv entfernen mussten. Fragt mich nicht, die machen halt einfach alles. Aber danach war sie nur unterwegs, die Oberschülerin. Und sie heißt Mashiro, by the way. Und er hat gesagt, du gehst jetzt zu der Straße. Und statt dass sie ein Insektennest entfernt hat, hat sie einen ganzen Yakuza-Clan ausgelöscht. Und danach hat sie irgendwie sogar einen ehemaligen Yakuza von dort mitgenommen und ist jetzt auch ein Assistent vom Detektiv. Und diese Mashiro ist schon so eine, ich sage mal, ein besonderes Mädchen, weil die holt aus ihrer Kleidung, ob das der BH oder das Höschen ist, zum Beispiel so einen Flammenwerfer oder so einen 3-Meter-Lanze heraus. Keine Ahnung, wo das niedergestaut wird. Ich will es auch nicht wissen. Aber das ist wieder ein Anime, der Side-Stories hinkriegt. Anders da als Getting Married to the Girl I Had in My Class, wo Akane das nicht hinkriegt, weil Basti halt immer drin ist. Aber egal.
Was ist das schon wieder?
Episode 10 von 10.
Dann muss ich den ja doch noch angucken.
Ich finde den echt geil.
Ja, dann werde ich mir den jetzt auch angucken. Aber ich weiß halt nicht immer, ob ich den so frequentiert gucke.
Goro schaut immer mal wieder 3 Folgen.
Ja, kannst ja so nebenbei, das ist ja wurscht. Auf jeden Fall, was Lorenz wahrscheinlich nicht anschaut, ist Watari-kuns Stern is about to collapse. Ich weiß nicht, was Stern ist.
Was, das hast du dir angeguckt?
Ja. Auf jeden Fall, Watari flüchtete von so einem Elternheim, geschiedener Eltern, und hat seine kleine Schwester irgendwie mitgenommen und ging zur Tante in so einer ländlichen Gegend nahe Tokio. Ist selber kein Clubbesucher nach der Schule. Heißt, eigentlich gehst du zu so Clubs, Fotografenclub, whatever. Er, nach der Schule, holt seine Schwester ab und die gehen immer nach Hause. Und seine Mitschüler nannten ihn irgendwie, oder diese Situation, in der er ist, Siscom. Und zwar ist sein Leben ganz normal gewesen, bis so ein komisches Mädchen in sein Leben kam. Das ist die Satsuki, so eine Kindheitsfreundin, die früher den Garten von ihm zerstört hat. Und danach sind sie irgendwie, das war auch so ein Grund, dass die von daheim, wo geschiedene Eltern sind, abgehauen sind irgendwie. Aber auf jeden Fall war die Satsuki dann irgendwie bei dem daheim und hat ihn im Garten geküsst. Die Tante war von der Perversität angepisst und hat gesagt, wenn das nochmal ist, schmeiße ich dich raus. Die Schwester war irgendwie neidisch und so eine andere Klassenkameradin kam dann auch um die Ecke, die einen Crush auf ihn hat. Die war dann irgendwie ganz komisch drauf. Und Watari hat von Satsuki Angst wegen dem ganzen Zeug, was er früher mit dem Garten gemacht hat. Aber warum sie das gemacht hat, das findet man anscheinend später raus. Die hatte irgendwie einen Grund. Anscheinend hat der Garten ihr früher selber gehört. Und keine Ahnung. Und auf jeden Fall nicht nur die Klassenkameradin hat einen Crush auf ihn. Auch Satsuki hat einen Crush auf ihn. Und er merkt es nicht, dass beide einen Crush auf ihn haben. Und das war die erste Episode 8 von 10. So, dann habe ich noch geschaut, Hotel Inhumans. Das ist...
Alter, was ist mit dir los, Andreas? Du schaust ja mehr als ich was.
Ja, das ist so ein Hotel, das seinen Gästen jeden Wunsch erfüllt, egal wie blöd der Wunsch ist. Und hier kam es zum ersten folgenden Fall. Das ist so ein Typ, der hatte eine... Die waren in so einem verärmlichten Dorf und die wurden verkauft, also er und seine Schwester. Und er wurde jetzt dazu verdammt, das ist so ein Yakuza-Clan jetzt wieder gewesen, für die zu arbeiten. Sodass die Schwester, wenn die 20 wird, die ist so lange irgendwie Geisel und dann wird sie erst befreit. Und also hat er jetzt halt irgendwie, keine Ahnung, was war sie, die sah dann wie 4-5 aus, hat sie irgendwie 15 Jahre da gearbeitet und dann kam in der Yakuza-Clan die zweite Generation an die Macht, weil die alte wahrscheinlich weggestorben ist, keine Ahnung. Und die haben die Regeln geändert. Und zwar wollten sie ihn dann umbringen, weil er zu viel weiß oder so, keine Ahnung. Und dann gab es einen Überlebenskampf mit Verfolgungsjagd, wo er mit einem Motorrad weggefahren ist. Es gab Ballerei, Explosionen, weil sie Gastanks angeschossen haben. Und dann konnte er irgendwie fliehen. Und der kennt dieses Hotel Inhumans, so nennt sich das. Und die Mitarbeiter dort haben ihn dann erstmal aufgenommen und jeder, der dort ankommen muss, erstmal mit seinem eigenen Blut unterschreiben, dass er ein Zimmer kriegt. Und sein Wunsch war dann, dass er seine Schwester sieht. Ja, mal schauen, was aus dem Wunsch geworden ist. Aber dann kamen diese Yakuza zweiter Generation in dieses Hotel und wollten ihn umbringen. Aber dann kam irgendwie diese eine Mitarbeiterin vom Hotel und hat erstmal alle erledigt. Am Ende blieb nur noch der Chef übrig und danach hat man herausgefunden, dass die Schwester gestorben ist. Und danach hat dieser Yakuza, ehemaliger Yakuza-Mitarbeiter, nicht Mitarbeiter, halt Yakuza, irgendwie den selber erschossen. Und dann haben die Hotelarbeiter irgendwie herausgefunden, wo das Grab ist und dort ist er dann hingegangen. Und dort hat er ein Lied gehört. Das ist ein Lied, was er seiner Schwester als Kind immer gesungen hat. Und dann ging er näher ans Grab und fand dort ein kleines Mädchen. Und das war das Kind von seiner Schwester. Das stellte sich dann heraus und das war die Episode. 10 von 10. Ja. Und danach hatte ich noch ein random Anime der Woche, Leute. Falls ihr das nicht wisst. Doch, das wisst ihr. Und zwar habe ich als Random Anime der Woche Guards Games We Play angeschaut. Das kennt der Basti natürlich.
Ja, kenne ich.
Gut, und um das jetzt kurz zu halten, das sind ja 12, das waren sogar 13 Episoden. Das ist so eine Welt, wo Götter irgendwie Langeweile haben und Menschen als für Games irgendwie herausfordern. Und dafür kriegen die Menschen irgendwie Fähigkeiten, die sich Arising nennen, auf Deutsch Auferstehen. Und durch dieses Arising kriegen sie auch Vorteile im eigenen Leben und halt auch irgendwie die Fähigkeit, diese Spiele zu bestreiten, weil die Spiele sind nicht so ganz einfach, da brauchen sie ein paar Fähigkeiten. Und das ist so aufgebaut, du kannst Siege erringen und Niederlagen. Und du hast an der rechten und linken Hand jeweils an der linken vielleicht die Niederlagen und an der rechten dann die Gewinne eingraviert und das ändert sich jeweils. Und für die Götter ist es so, wenn du 3 Niederlagen hast, bist du von den Spielen ausgeschlossen. Und wenn du 10 Gewinne hast, dann ist es der ultimative Triumph. Und das muss die Menschheit erreichen, weil sie dann irgendwie, das habe ich jetzt nicht ganz verstanden, was dann passiert, aber da passiert dann irgendwas. Und das ist halt das größte Ziel der Menschheit. Und da geht's jetzt um unseren Main-Protagonist. Dessen Namen ich jetzt gerade nicht mehr kenne. Doch, der Faye. Der Faye, ja. Und der hat während dieser 12 Episoden so eine Truppe gesammelt, die bestehend ist aus so einer Pearl Diamond, Nell Reckless und einer ehemaligen Göttin, Leo Lechea. Die war mal Göttin, ist jetzt nicht mehr Göttin. Und mehr verrate ich jetzt erstmal nicht. Das solltet ihr selber anschauen, falls ihr Bock darauf habt. Und noch so als kleiner Anreiz, wer No Game, No Life kennt und mag, volle Empfehlung, schaut euch den an. 10 von 10.
Was? Okay. Ja. Gut, Andreas. Gönn dir die 10 von 10.
Und da ich jetzt halt hier so einiges geschaut habe, muss ich natürlich auch erwähnen, was in meiner Nippon-Playlist ist. Und zwar das Opening von God's Game We Play und das Opening von Detective These Days Are Crazy.
Also nächstes random Opening der Woche oder was? God's Game We Play?
Nein. Aber was ich jetzt anmerken muss, selbst wenn wir uns 3 bis 5 Minuten pro Ding geben, schaut mal auf die Uhrzeit in dieser Season, das wird nicht besser.
Ja. So ist es halt.
Ich habe mich heute eigentlich am kürzesten gefasst, muss man mal sagen.
Ja, ich muss euch loben, das ist alles wirklich unter 5 Minuten so.
Ja.
Ja. Na, du hast musstest du ja gemacht, unbedingt so viel Auge. Gucken, Andreas. Mensch.
Echt so, Andreas, du hast eigentlich am meisten geguckt.
Ich habe mich aber sehr, sehr kurz gehalten.
Ja, das stimmt auch wiederum.
Ja, okay. Dann halten wir uns bei der Transition jetzt auch mal kurz und machen mit dem Random Opening der Woche weiter. Warum auch immer der Andreas das jetzt gemacht hat. Und diese Woche, ich habe bis jetzt in den ganzen Openings habe ich noch kein Romance-Anime reingebracht. Oder habe ich? Weiß ich gar nicht. Oh doch, Domestic Girlfriend. Aber da ist der Anime ja irrelevant. Es geht ja nur um Opening. Deswegen habe ich diese Woche, ist wahrscheinlich nicht das beste Opening aller Zeiten, aber von Romance Anime und vor allem die Visuals finde ich cool und die Choreografien im Opening fand ich eigentlich, finde ich ganz cool. Dances. Deswegen Wotakoi Opening 1. Und da gibt es doch nur eins Opening.
Ehrliche Meinung, 7 von 10.
Okay. Ja, aber es ist nicht das krasseste Opening aller Zeit. Aber ich finde es, wenn Romans annehmen, Opening ist das ganz okay. Lorenz, Meinung?
Ja, also für ein Romance-Anime denke ich mal, ist es schon okay. Das muss ja nicht immer das Banger-Opening des Todes raushauen.
Ja, Romance-Anime-Opening.
Man kann ja auch mal.
Ist eigentlich selten gutes Opening. Also die sind halt meistens immer wegen ruhiger, muss man sagen.
Wollte gerade sagen. Ne? Man kann ja auch mal ein sehr ruhiges Opening rausbringen. Und das ist es ja eigentlich an sich auch. Ne? Also. Ja. Ich sag mal so: Es ist ein gutes, durchschnittliches Opening, ne? Es erfüllt das, was man so erwartet, ne? Wie gesagt, die Charaktere werden ja wieder vorgestellt. Oh Wunder, oh Wunder. Ja, diese typischen Alltagsszenen würde ich jetzt mal entsprechend in die Slice of Life-Schiene schieben. Was ganz cool war, wie du schon gesagt hast, war diese, kleinen Choreos quasi von den Characters, so kurz vorm Ende des Openings. Der Soundtrack war relativ seicht, aber ich denke mal angemessen. Ich kann aber auch nur eine 7 von 10 geben.
Ja, da gebe ich eine 8 von 10. Da will ich keinen absoluter Hater finden.
Ja.
Ja, das war's. Guck mal, so kurz war noch nie ein Opening.
Ja, ich habe mich ja bei meiner Interpretation sehr zurückgehalten.
Einfach nicht das beste Opening aller Zeiten bringen, dann dauert es auch nicht lange. Oder einfach das beste Opening aller Zeiten bringen.
Und dann wird einfach nächste Woche wieder ein Banger.
Mir gebe ich trotzdem 8 aus 10.
Weiß ich ja nicht. Also kannst du gerne machen, denn ich werde nicht so.
Ach so, ist es wieder was, ich bringen würde, oder was?
Ja, denke ich.
Alter, glaub mir mal Openings.
Ja, je nachdem, ne? Ob du's, ich gehe davon aus, dass du es auf deiner Liste hast. Deswegen, aber ich werde nächste Woche einen Banger bringen. Das kann ich schon mal sagen.
Okay.
Ja, könnt ihr.
Ich finde zumindest, es ist ein Banger.
Okay.
So, und damit kommen wir auch zur nächsten Kategorie. Leider habe ich die Transition mit Banger schon gebracht, aber wir werden diese Woche sicherlich auch einen anderen Buchstaben finden, den wir noch nicht verwendet haben, bei Anime, Stadt, Land, Fluss.
Stadt, Land, Fluss. Aber in Anime-Style. Stadt, Land, Fluss. Anime-Style. Hatten wir schon Buchstaben L?
Nein.
Dann ist es
perfekt.
L.
L. ChatGPT hat gesprochen. Andreas, dir steht die Bühne offen.
Die ist jetzt jedes Mal für mich offen. Naja, dann.
Ja, weil du der beste Moderator bist.
Ja, dann beginnen wir mit Anime. Basti?
Name.
Und natürlich Lord of Mysteries.
Lauter.
Oh, Wunder, den habe ich auch.
Und dann habe ich noch Link-Click.
Okay. Ich finde es jetzt ein bisschen schade, dass das der Lorenz nicht genannt hat. Laidback Camp.
Ah! Ja, ich kenne es nur unter Eurocamp.
Okay.
Bei mir hat sich das unter Eurocamp abgespeichert im Gehirn.
Sorry, Andreas, dass du auf einmal nicht den japanischen Namen kennst.
Scheiße, den muss ich mir merken. Für Y. Den muss ich mir für Y merken.
Da kannst du auch Your Name hinschreiben, weißt du, okay?
Ja, kann ich auch. Aber nein. Ja, ich habe noch Love Life. Auch wenn ich ihn nie gesehen habe.
Okay. Da gibt es auch so viele andere. Your.
Sicherlich.
Es gibt so viele mit Your. Noch irgendwie so ein anderer.
Your Life in April. Wir machen als nächstes Your Ort. Also Ort, da habe ich allgemein das Labyrinth als Labyrinth. In jedem Isekai gibt es ein Labyrinth.
Ja, es gibt auch woanders Labyrinthe, also so ist nicht. Muss nicht unbedingt Isekai sein. Das ist schon okay. Ja, ich habe London.
Stimmt, da wird doch Fate irgendwie, oder?
Zum einen Fate, da gibt's auch eine Serie, die auch tatsächlich in London spielt. Es gibt aber auch Steampunk-Dinger, die sind ja immer irgendwie an London ausgerichtet. Oh Mensch, wie heißt denn das? Ach, ja, da gibt's auch so ein Anime, der Steampunk-mäßig ist. Princess Principal. Der spielt auch in London.
Okay. Ja. Ich hab Love Tale aus One Piece.
Ja, okay. Es wäre sehr nett, wenn Basti lauter wäre. Und deswegen geh mal zu den Fähigkeiten. Basti, was hast du da?
Also ich habe einmal Laser. Weiß nicht, ob man das machen kann. Geht vielleicht. Und dann habe ich noch das Lightning Release Jutsu.
Also ich würde mal sagen, in jedem Gundam oder in jedem Weltraum Anime wird mit Lasern durch die Gegend geballert. Also das kann man schon annehmen. Ich habe Lightspeed oder Lichtgeschwindigkeit. Zum Beispiel aus Assassination Classroom, dieser Alien da.
Naja, der ist...
Naja, der hat Macht, aber keine richtige
Macht. Ja. Der, wer es nicht mit Lichtgeschwindigkeit bewegt, ist Kisaru aus One Piece, aber das ist anders.
Ich habe die Fähigkeit der Liebe. Man muss lieben können.
Oha.
Oder man, oder was ich auch habe, ist die Lapis Lazuli Verzauberung. Aber wir sind nicht in Minecraft, deswegen.
Ja, gibt es noch kein Minecraft-Anime? Warum eigentlich nicht?
Nee, doch, noch nicht.
Manga.
Merkwürdig.
Gut, männliche Charaktere. Wie leicht kann man sich das machen? Ich, yes, L aus Death Note.
Okay, ich habe Light aus Death Note. Und Lelouch, Lamperouche und Lucy.
Lelouch, Lamperouche. Ja, an den habe ich auch gedacht. Und da habe ich mir gedacht, Mensch, bei R wollte ich den nicht einordnen, weil die das ja nicht aussprechen können. Also musste ich natürlich denjenigen welchen rausholen von One Piece, der da lautet. Basti?
Was, weil die das nicht aussprechen können?
Ja.
Luffy?
Zoro, oder
was? Sag ich jetzt in dem Fall auch Luffy.
Hey, Zoro heißt mir vorne, heißt doch Lorna Zoro oder so.
Ja, kann schon sein, aber trotzdem. Luffy.
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 Aber da wir er schon durchhaben und ich extra nachgeguckt habe, dass ich da Ruffy nicht hingeschrieben habe, kann ich damit leben, dass ich diesmal Luffy gebracht habe.
Ja, dann bleibt uns nur noch weibliche Charaktere übrig. Da habe ich die Luna aus Sailor Moon.
Ja, Basti. Ich habe die Lena aus 86, obwohl die eigentlich nicht Lena heißt. Aber dann habe ich noch die Lolan aus Apothecary Diaries.
Ich habe auch die Lena aus 86. Aber warum heißt sie nicht Lena? Handler One.
Die heißt Ladi Lena eigentlich.
Ja, ist doch auch L. Warum sprichst du es da nicht ganz aus?
L mit V.
Ach so, das ist ein V.
Fladdy Lena.
Ja, dann heb es bis V auf.
Ja, ja, okay, gut. Auf. Egal.
Schön, dass wir hier durch sind. Lorenz, jetzt hast du die Bühne. Begeister uns.
Und ich darf die Episode beenden. Ja, ich möchte euch begeistern, indem ich euch heute etwas über das bisher größte sportliche Ereignis Japans erzählen möchte. Und welches wird das wohl gewesen sein?
Die Frauen-EM.
Was, die? Nein, was? Die Frauen-EM?
Welches sportliche Ereignis?
Das größte sportliche Ereignis, was bisher in Japan stattgefunden hat.
Ach so, Fische tauchen.
Was? Das, was auch 2024 sich wieder gejährt hatte. Wahrscheinlich davor nur einmal stattfand.
Ach so.
Vulkan reinspringen?
Die Olympischen Sommerspiele. Dankeschön. 1964. Ja. 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 Was macht die Olympischen Sommerspiele 1964 so besonders? Zuerst waren die Olympischen Spiele in Tokio zu der Zeit die ersten Olympischen Spiele, die überhaupt außerhalb von Europa oder Amerika stattgefunden haben. Also das waren auch die ersten Olympischen Spiele in komplett Asien. Das wäre Punkt Nummer 1. Punkt Nummer 2. Es gab zu der Zeit eine TV-Revolution. Denn das waren die ersten Olympischen Spiele, die weltweit per Satellit übertragen wurden und auch noch teilweise im Farbfernsehen übertragen wurden. Und woran hat sich das denn besonders widergespiegelt? Indem die einzelnen Nationen quasi ihre Uniform, zum Beispiel bei der Eröffnungsparade, tatsächlich sehr kontrastreich gewählt haben, damit die im Farbfernsehen auch wirklich erkennbar sind. Denn davor war das ja relativ wurscht, sagen wir es mal so rum. Na? Es gab aber auch neben den, sagen wir, technischen Revolutionen, auch quasi ja in dem olympischen Dorf sagen wir, Meilensteine der Errungenschaften. Und zwar war das auch, sagen wir, in dem Fall wie vorher schon eben dieses multinationale Minidorf, ne, das ja immer so errichtet wird für jede olympische Meisterschaft quasi. Und in dem Fall waren in diesem olympischen Dorf 30 Wohngebäude, was so gesehen Platz für 8000 Athleten ja bereitstellte. Und es war so, dass ne auch in diesem Fall, oder was zu der Zeit jetzt nicht unbedingt so häufig vorkam, ne auch in diesem olympischen Dorf Friseure, ein Krankenhaus, eine Bank oder sogar tatsächlich eigene Tempel oder Kirchen aufgebaut wurden, damit ja kein Sportler so gesehen vernachlässigt wurde. Und auch quasi Übungsbereiche für fast alle Disziplinen oder entsprechende Laufstrecken wurden eingerichtet, was quasi in, auch in dem Fall ein Novum für die damaligen Verhältnisse war. Ja, auch was so gesehen auch noch ein Rekord ist, der zu dem Zeitpunkt gebrochen wurde, war, dass über 5000 Athleten aus tatsächlich 93 unterschiedlichen Ländern angetreten sind. Und dass auch tatsächlich mehrere Nationen bei den Olympischen Spielen 64 das erste Mal antraten. Und das waren vor allem Länder aus Afrika, zum Beispiel der Kongo oder Tschad. Was sich aber so gesehen in Japan auch noch entsprechend heutzutage widerspiegelt, was im Zuge dieser Olympischen Spiele oder darauf hinarbeitend ja, so gesehen eingeführt wurde, waren zum einen die Bullet Trains, also der Shinkansen. Der wurde tatsächlich für die Olympischen Spiele extra quasi beschleunigt, dass die ja, Strecke Tokio-Osaka zu dem Zeitpunkt dann in Betrieb ging. Ja, guck dir das Video nebenbei an. Dankeschön.
Sorry.
Deine Aufmerksamkeit.
Ich höre schon zu. Ich habe nachher erst eine TikTok-Nachricht angeschaut.
Nachher wirst du abgefragt.
Oh, scheiße.
Ja, was es auch noch gab, dass quasi moderne Autobahnen eingerichtet wurden, ne? Also der Autobahnausbau wurde beschleunigt, neue Hotels wurden errichtet und tatsächlich das große Terminal in Haneda in Tokio, das Flugzeugterminal, wurde eingeweiht. Ich würde nur sagen, Leute, ne? Ist einer der großen Flughäfen dort, ne? Wo wir ja auch meiner Meinung nach von zurückfliegen.
Ja.
Wenn wir dann aus Japan wieder zurückkommen. Wisst ihr Bescheid? Der wurde also im Zuge der Olympischen Spiele 64 eröffnet. Und was zum Beispiel auch in den tatsächlich sportlichen Disziplinen eine Erneuerung war, und das vor allem bei der Zeitmessung, waren tatsächlich digitale Countdown-Uhren, so gesehen, dass man auch mit entsprechenden, in dem Fall sogar schon Lichtsensoren, tatsächlich die Zeitermittlung extrem vergenauern konnte, quasi. Ja, was es so gesehen noch an sportlichen Highlights gab, war, dass zum Beispiel die Disziplin Judo zum ersten Mal olympisch ausgeführt wurde und ja, für Japan tatsächlich relativ erfolgreich, war das natürlich auch gleich mit einer Goldmedaille gesegnet. Auch das quasi das Frauenvolleyball wurde zum ersten Mal durchgeführt. Auch da gab es für Japan die Goldmedaille. Es war so, dass tatsächlich der Äthiopier Abebe Bikila den entsprechenden Marathon gewonnen hat, der ausgeführt wurde. Und das Besondere war, dass er quasi bei seinem ersten Marathon, den er bei den Olympischen Spielen jemals gewonnen hat, das war 4 Jahre zuvor, den Sieg tatsächlich barfuß erringt hat, 1960. Aber in Japan konnte er sich dann tatsächlich schon mal Schuhe leisten. Und was man heutzutage neben diesen infrastrukturellen Geschichten in Japan noch von diesen Olympischen Spielen mitnehmen kann, ist auch quasi der bleibende Einfluss der Symbolik beziehungsweise der verwendeten Piktogramme. Denn wenn man sich mal so anguckt, wie die modernen Darstellungen der Disziplin im Fernsehen oder so weiter, ne, also diese typischen Piktogramme, die verwendet werden, ne, die sich aber auch entsprechend zum Beispiel im Rad- oder Bootsport oder so weiter widerspiegeln, tatsächlich durch die Olympischen Spiele 1964 in Tokio geprägt wurden, denn da wurde zum ersten Mal entsprechend diese vereinfachten Piktogramme verwendet, die quasi immer noch als Vorlage heutzutage für die entsprechende Darstellung der einzelnen Disziplinen dienen. Und das war meine kleine Vorstellung zu den Olympischen Sommerspielen 1964 in Tokio. Und Basti, kann ich dich ja nochmal fragen,
was?
Wie viele Nationen, wie viele Länder haben da teilgenommen?
Weiß ich nicht mehr.
Basti, raus. 6 Sätzen, würde der Lehrer jetzt sagen.
Ja, Andreas, sag mal.
Andreas? Ich selber weiß es auch nicht, aber du hast jetzt irgendwie so gesagt, was in der Infrastruktur ist, das habe ich mir gemerkt, dieser Shinkansen zwischen Osaka und Tokio, das dass der Flughafen da gebaut wurde, die Infrastruktur halt generell so aufbereitet, dass so schnell Reisen möglich ist.
Ja.
Aber wie viele Länder da waren, habe ich jetzt, das war ganz am Anfang, sorry.
Hast du dir nicht gemerkt? Das war mit drin. 93 Länder. Haben okay. teilgenommen.
Ja, sorry. Und übrigens.
Und welche waren zum ersten Mal dabei?
Narita.
Eins kann man sich merken. Konnte man sich merken? Hat mit K angefangen.
Kasachstan.
Mann aus Afrika, habe ich gesagt.
Kenia.
Nein. Das Falsche. Habt ihr genommen.
Ah.
Da gibt es einmal eine Republik und dann gibt es nochmal.
Kongo.
Das nicht als Republik, genau.
Kongo. Ja, ich hab's doch gewusst, ich wollte nur das.
Alter, das nennt sich ja, Demokratische Republik Kongo, nicht Kongo.
Doch, es gibt zwei Länder, du eins.
Es gibt zwei Kongos, ja.
Ich hab hier eine Weltkarte über mir. Warum gibt's hier nur die Demokratische Republik Kongo und kein Kongo?
Ich hab hier eine Weltkarte vor mir, nämlich mein Mousepad. Und da steht drauf.
Ich hab hier gar nichts vor mir.
Und es gibt der Südsudan. Zentralafrikanische Republik, Demokratische Republik Kongo. Und wo ist das andere Kongo? Republik des Kongos. Ist links daneben.
Hä? Also ich habe hier.
Demokratische Republik Kongo ist quasi mittig und viel größer als die Republik Kongo.
Also es tut mir leid, dann ist meine Karte hier falsch. Weil da habe ich jetzt halt hier die ganzen Flaggen vor mir und es ist auch alphabetisch geordnet und unter Afrika das einzige mit K ist Kenia. Und Kongo heißt dann irgendwie, Kongo gibt's da nicht. Das ist nur die Demokratische
Republik. Als Republik Kongo. Oder?
Republik.
Mann.
Kongo mit C, du Heinz.
Oh. Das schreibt man mit C?
Ja, im Deutschen nicht. Wahrscheinlich die Englischen. Aber wenn du dir mal Google Maps aufmachst, dann gibt's tatsächlich den Kongo als Kongo ohne irgendwas und dann die Demokratische Republik Kongo.
Ja, okay, ich habe was dazugelernt. Vielen Dank für den Fakt. Ich habe viel mehr gelernt, als ich sollte.
Du hättest ja mal schauen können, wie die Demokratische Republik geschrieben wird. Herr Andreas.
Ja, wir gründen die. Wir werden die demokratische, degeneratastische Republik des Animes gründen, irgendwann mal. Vielleicht ist es soweit in der nächsten Episode, dass wir ein Grundrecht haben, ein Grundgesetz.
Ich muss sagen, früher in Topografietests war ich nicht gut, aber komischerweise war ich immer derjenige, wenn es dann um wo liegt das Land auf der Weltkarte, ich wusste das dann immer meistens. Komischerweise. Warum auch immer.
Wo liegen die Färöerinseln?
Ja, sowas jetzt nicht, aber so allgemein die Länder. Weiß ich doch nicht, wo irgendwelche Inseln liegen. Ich kann dir sagen, wo Madagaskar liegt. Wo vielleicht noch St. Helena liegt, das könnte ich dir vielleicht auch noch sagen. Oder Elba. Oh, das war's dann auch schon.
Holy shit.
Oder hier, die. Na. Wie heißen die denn noch?
Wie heißt die Hauptstadt von Türkei?
Die Balearen. Andreas. Was?
Wie heißt die Hauptstadt von Türkei, Ed Andreas?
Istanbul?
Hat er einfach mal rausgehauen.
Was ist die Hauptstadt?
Ich bin der Meinung, Istanbul ist die Hauptstadt, nicht Ankara.
Sind wir jetzt hier in den USA oder was?
Was?
Ich verstehe gerade gar nicht, was der von uns will.
Ja, Ankara ist die Hauptstadt von Türkei.
Ich war mir nicht mehr sicher, ob es Ankara oder Istanbul war. Das muss ich jetzt zugeben.
Was ist die Hauptstadt von Australien? Ed Andreas?
Das ist Canberra?
Alter, wo weißt du das jetzt? Hast du safe gegoogelt.
Weil das Sydney nicht ist. Man denkt, es ist Sydney, ist es aber nicht.
Ja, aber da würde man erst an Melbourne denken. Nach
Sydney. Ja, ich wollte auch gerade sagen, Melbourne wäre auch die erste Stadt, die mir dann einfallen würde.
Aber ich wusste, dass Canberra ist, aber ist ja egal. Was ist die Hauptstadt von Kanada?
Ottawa?
Alter, jetzt googelt's aber. Der googelt sowas von. Das weiß der nie im Leben.
Okay.
Du hast zweimal gegoogelt,
okay. Gibst du. Auf jeden Fall, ich habe jetzt eine Idee bekommen. Das wird die Hausaufgabe bis zur nächsten Episode. Ich schreibe ein Grundgesetz für die DDRA, die Demokratische Degeneratische Republik des Animes. Die DDRA.
Okay, tu das.
Mach das. Alles klar. So, und bevor das hier jetzt noch schlimmer wird und noch weiter ausartet, beenden wir diese Episode für heute, für diese Woche.
Eine Stunde, ja? 80.
Ja. Und kommen wir zum Feedback-Hinweis-Blog.
Wie immer, ja, von Lorenz ausgeführt wird, weil er so gut das Universum einfach beschreiben kann.
Ja, oder einfach nur rumschwafeln, je nachdem, wie man es formulieren möchte. Ja, wenn euch die Episode gefallen hat und ihr Spaß hattet zuzuhören, dann lasst gerne eine gute Bewertung für uns da, überall, wo es man quasi bewerten kann. Und das müsste eigentlich überall sein. Ihr könnt uns auch auf allen Podcast-Plattformen hören, die es in diesem kleinen Universum gibt, was zumindest unsere Podcasts Veröffentlichung angeht. Ich meine, die Leute, die hier zuhören, haben eh schon ihre Podcast-Plattform gefunden, aber egal, ihr könnt ja die Folgen nochmal hören auf einer anderen Plattform. Wir würden uns auf jeden Fall freuen, wenn ihr in der nächsten Woche wieder einschaltet, und wenn ihr nicht einschaltet, könnt ihr ja eine ältere Episode hören, wenn ihr das wollt. Uns gibt es auch auf Social Media, Twitter, heute X, aber Twitter halt, ne? Oder Instagram oder TikTok. Alles, was das Herz begehrt. Jetzt ist ja auch wieder ein neuer Post mal rausgekommen mit Andreas Leiden. Und dem könnt ihr ja auch gerne mal einen Kommentar lassen. Vielleicht wird er dann sein seelischer Zustand etwas verbessert. Sein, ja, zerbrochenes Herz wieder zusammengefügt mit Uhu-Kleber. Und dementsprechend, ja, würde ich mich für diese Woche verabschieden. Ich hoffe, euch hat Spaß gemacht. Und ja, freue mich, wenn es nächste Woche dann wieder heißt
Degenerate Donnerstag.
Um die gleiche Uhrzeit.
Ja, hoffentlich mit K.O. in Malaysia.
Auf Malaysisch, bitte, ja? Mit koreanischen Untertiteln.
Ja. Auf Japanisch.
Ja.
Ey, was die Challenge. Stellt euch einfach vor, so Untertitel 10.000 Mal durch Google-Übersetzer irgendwie durchzugehen und danach das zu haben. Das wird keinen Sinn mehr geben. So viel, so wenig Sinn, wie dass ich das jetzt noch erwähne. Warum erwähne ich das?
Egal. Ja, man weiß ich auch nicht.
Man riecht es nicht, man schmeckt es nicht.
Deswegen, Leute, wieder schauen und reingehauen. Bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Wer, was? Okay, tschüss.
Andreas, du musst mal ein bisschen mehr Aufmerksamkeit haben hier. Du bist ja genauso abwesend wie der Basti. Was
soll das jetzt heißen? Der Andreas bämt mich halt immer auf TikTok zu, deswegen musste ich da,
ja, mal drauf, der Andreas spammt und du guckst es dir an, während meines Facts, ihr Schweine.
Also,
ja, was soll ich denn machen? Soll ich die ganze
Zeit? Nächstens bringe ich kein Fact mehr.
Der Unterschied zwischen mir und Basti ist, wenn er mir was zusendet und eine Frage stellt, antworte ich sie. Wenn ich ihm was zusende und eine Frage stelle, da kann ich irgendwie dreimal das verlinken, ich krieg nie eine Antwort.
Ja, das stimmt.